Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
zu der sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Iran, Teheran, 12. Januar.
Sie sind heute wiedergekommen, trotz aller Einschüchterung. Obwohl internationale Kamerateams aus dem Westen heute in Teheran nicht mehr drehen dürfen. Im Laufe des Abends werden sie immer mehr. Die Demonstranten rufen auch, wie schon gestern, Tod dem Diktator und wir wollen keine Herrschaft der Revolutionsgarde. Schon gestern waren hunderte Iraner in der Stadt zusammengekommen, um ihre Trauer und Wut über den Abschuss der Passagiermaschine durch die iranische Revolutionsgarde kundzutun. Es kamen viele aus der Mittelschicht, die bei den letzten Protesten im November noch ferngeblieben waren, entsetzt über die Entscheidung der Führung, die Menschen zu belügen und die Schuld am Abschuss zu vertuschen.
Das neue Jahr 2020 begann nicht friedlich im Mittleren Osten, in der Welt. Am 3. Januar wurde der iranische General Soleimani durch einen Drohnenanschlag der Amerikaner in Bagdad getötet. Der darauf folgende Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine durch die iranischen Revolutionsgarden und deren verspätetes Schuldeingeständnis sorgten dafür, dass viele Iraner von den Straßen gar nicht mehr runterkamen. Morgen nun wird in Iran ein neues Parlament gewählt. Ich begrüße im ARD-Studio Teheran unsere Korrespondentin Karin Sens. Eine deutsche Korrespondentin in Teheran, das ist keine Selbstverständlichkeit in diesen Tagen. Denn es ist schon wieder über 2 Jahre her, dass ein ARD-Hörfunkkollege ein Visum bekommen hat. Also Tauwetter in Iran, Frau Sens?
Schwer zu sagen. Erstmal muss ich sagen, dass ich einfach unglaublich glücklich bin, dass ich hier bin. Ich habe wirklich gekämpft wie ein Löwe. Und inzwischen ist es so, dass ich von 5 deutschen Journalisten, Korrespondenten weiß, dass sie ein Visum bekommen haben, eben gerade jetzt für die Parlamentswahlen. Allerdings, eigentlich geht mein Visum bis Ende Februar. Ich könnte theoretisch bis 27. hier im Land bleiben, insgesamt 2 Wochen. Aber Fakt ist auch, dass meine Pressekarte, das ist die Arbeitserlaubnis hier im Land, nur bis nächsten Samstag ausgestellt ist. Und mir jetzt gesagt wurde, am Samstag muss ich das Land wieder verlassen. Das hätte eins der Ministerien, also die Regierung, so verfügt.
Also Tauwetter mit Ablaufdatum sozusagen. Sie sind jetzt schon einige Tage vor Ort. Wie erleben Sie den Alltag in Teheran?
Ich würde ganz gerne vor allem erzählen, wie ich die Stadt gerade erlebe. Wir haben Winter in Teheran, es hat geschneit neulich und Teheran hat ja so um die 13 Millionen Einwohner und es liegt sehr hoch. Auf 1000 Metern, das ist der tiefste Punkt hier in der Stadt, der höchste liegt bei 1700 Metern. Das ist übrigens auch, wo unser Büro ist. Wir können direkt hier auf die Berge gucken, auf die verschneiten Berge, die teilweise bis zu 4000 Meter hoch sind. Also wenn wir das mit unseren deutschen Alpen vergleichen, geht es hier nochmal wirklich stärker rauf. Man sieht sogar von manchen Stellen in der Stadt den Vulkan, den höchsten Berg des Iran, der ist 5600 Meter hoch. Also es ist einfach eine unglaublich beeindruckende Kulisse und wir haben im Moment sehr klare Luft. Das ist für Teheran recht ungewöhnlich. Normalerweise herrscht wirklich schlechte Luft. Die Sonne scheint und ich habe das Gefühl, das hält auch ein ganz klein wenig die Stimmung in der Stadt auf, denn die ist normalerweise nicht nur wegen der schlechten Luft, sondern auch wegen der wirtschaftlichen Lage nicht so gut. Trotzdem haben die Leute wirklich ein großes Mitteilungsbedürfnis, wenn es um ihre wirtschaftliche Situation geht. Ich habe mit dem Taxifahrer beispielsweise gesprochen, der hat 3 Kinder, 2 Jungs, 1 Tochter. Die Tochter würde gerne heiraten, aber er kann es sich praktisch nicht leisten. Er kann ihre Mitgift nicht bezahlen. Und jetzt überlegt er, ob er die Wohnung verkauft, in der sie alle wohnen, damit er die Mitgift für die Kinder hat. Also man sieht, an welch simplen Dingen der Alltag schon wirklich unglaublich schwierig wird. Ein anderer hat erzählt, er hat 2 Kinder, die haben beide studiert, die finden keinen Job, die würden sogar für 200 Euro im Monat arbeiten. Also wenn man ein abgeschlossenes Studium hat, ist das auch hier nicht viel, aber sie haben einfach überhaupt keine Aussicht auf einen Job und deswegen würden sie praktisch jeden Job im Moment annehmen.
Das klingt jetzt so, als ob sie sich relativ frei durch die Stadt bewegen können, Aufnahmen machen können und als ob die Menschen sich ihnen gegenüber auch sehr freimütig äußern können, ohne Angst. Ist das so?
Es ist nicht so leicht, sobald man das Mikrofon auspackt. Also wir waren gerade eben auf einem Basar hier im Stadtviertel und haben versucht, die Leute auch nochmal nach ihren Perspektiven auf die Parlamentswahlen zu fragen. Und die haben auch munter mit uns diskutiert. Da war eine Frau, die hat auch Zettel verteilt für einen Kandidaten. Dann kam ein anderer und hat ihr vorgeworfen, du wirst doch bezahlt, um für den hier zu verteilen. Sagt sie, nein, sie findet den so super und der war ihr so sympathisch, sie macht das ohne Geld. Und dann kam der Nächste und sagt, ah, die Wahlen sind eh ganz schrecklich. Da ist sofort eine Diskussion entbrannt. Land. Aber wenn ich das Mikrofon an der Stelle ausgepackt hätte, wäre sie vorbei gewesen und alle wären ihrer Wege gegangen. Also es ist ganz schwierig, die Menschen zu Interviews zu bekommen. An sich erzählen sie aber gerne, klagen ihr Leid, schimpfen auf die Wahlen. Die anderen sagen, ich gehe wählen, das ist mir wichtig, ich stehe auch hinter den Leuten. Aber wie gesagt, auch diejenigen, die wählen gehen, die werden eben auch angegriffen und die sich da eben engagieren für die Wahl. Nicht nur die, die nicht wählen gehen, sind sozusagen einem gewissen Druck ausgesetzt.
Und werden Sie bei diesen Rechercheerkundungen, so nenne ich das jetzt mal, begleitet oder gar überwacht?
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also man hat immer das Gefühl, man ist nicht so ganz alleine. Die Frage ist jetzt, ist man selber paranoid oder ist es tatsächlich so? Ich habe keinen gesehen, der sozusagen ständig als mein Schatten unterwegs ist. Aber ich will es auch nicht ausschließen, dass es sowas gibt.
Sie konnten ja auch bei einer Pressekonferenz von Präsident Rouhani dabei sein. Wie war das denn?
Also es war erstmal so, dass die Pressekonferenz nachmittags um 4 beginnen sollte. Wir mussten aber schon 2 Stunden vorher da sein, wegen des Sicherheitschecks. Also es war so, wir mussten unsere Taschen alle abgeben, wir durften gerade mal noch einen Block mit reinnehmen, auch Handys mussten wir abgeben, unser Aufnahmegerät wurde erstmal kontrolliert, das mussten wir auch abgeben, also wir wussten auch nicht, was mit dem Aufnahmegerät passiert, konnten es dann später wieder abholen. Dann war es so, dass man Fragen einreichen konnte, die man Rouhani bei dieser Pressekonferenz stellen möchte. Das hat man so an einem Computer gemacht, die hat man da dann eingegeben. Drinnen war es dann so, dass also wir dann irgendwann in diesen Saal reingelassen wurden und da hat noch einer die iranische Fahne schön drapiert und gefaltet, wie das eben sich so gehört. Dann kam Rouhani rein, hat eine weiße Kopfbedeckung gehabt, er hat sich hingesetzt auf einem Podium oben. Wir waren etwa 200 Journalisten, davon angeblich, so hat man uns gesagt, 100 internationale Journalisten. Und ganz interessant war, als wir diese Fragen stellen konnten, man wurde praktisch ausgesucht. Also man hat diese Fragen eingereicht, aber nicht jeder kam dann auch tatsächlich dran und wir saßen da also alle auf unseren Stühlen und immer wieder kam einer an den Rand der Stuhl rein und hat dann gesagt, ja, den, der soll bitte rauskommen. Die wussten also sehr genau bei 200 Leuten, wer ist. Leider ist meine Frage nicht genommen worden, ich bin nicht dran gekommen, aber doch sehr erstaunlich, 2 amerikanische Journalisten durften Rouhani fragen. Er hat sich Zeit genommen, hat die Fragen auch mehr oder weniger direkt beantwortet. Einer der amerikanischen Journalisten hat nochmal gefragt, wie viele Menschen denn tatsächlich bei den Unruhen im November umgekommen sind und da ist Rouhani ausgewichen, da hat er also nicht direkt geantwortet. Es gibt ja, wie wir wissen, Schätzungen, dass es zwischen ein paar hundert bis über 1000 Tote gegeben haben soll, als diese Demonstrationen blutig niedergeschlagen wurden.
Das heißt, da wurden Leute ausgewählt, die Fragen stellen durften. Wie sieht es denn aus mit Ihnen, wie Sie behandelt werden in Teheran als deutlich erkennbare Westlerin, so Sie denn erkennbar sind und sich nicht irgendwie kleidungsmäßig jetzt anpassen?
Also bisher, muss ich sagen, habe ich keinerlei negative Erfahrung gemacht. Überhaupt nicht. Selbst auf dieser Pressekonferenz war es so, dass mir das Kopftuch vom Kopf gerutscht ist. Dann kam jemand und hat mir dann zu verstehen gegeben, aber wirklich sehr freundlich, dass ich es doch wieder hochsetzen soll. Und übrigens habe ich auch gelernt, dass das ein Spiel der Frauen ist, dass dieses Kopftuch eigentlich nie richtig sitzt. Wir arbeiten anscheinend immer damit, auch die Iranerinnen. Ich kann wirklich nicht behaupten, dass ich eine negative Erfahrung hatte. Im Gegenteil, man ist sehr interessiert daran, wo man herkommt. Wenn man sagt, aus Deutschland, aha, dann wird vielleicht auch nochmal nachgefragt, was man denn hier macht. Aber das ist Interesse, also es ist weniger sozusagen dieses Ausspionieren. Und ich habe ein großes Problem mit dem Geld. Denn Fakt ist, 1 Million Rial, das ist ja die Währung hier, sind nur ein paar Euro. Es gibt aber Rialscheine von, ich glaube, 10.000 aufwärts, die hatte ich jetzt in der Tasche. Das heißt also, mein Geld passt eigentlich in keinen Geldbeutel rein. Und wenn ich im Supermarkt stehe, ich kenne die Scheine noch nicht, dann ziehe ich immer erstmal so ein großes Bündel raus. Und dann hat man wirklich ganz geduldig gewartet, bis ich das gezählt habe. Und irgendwann hat er auch mit der so abgewogen, hat gesagt, nimm es einfach mit, das passt dann schon, war mir sehr unangenehm. Ich bin am nächsten Tag reingegangen und habe das Geld vorbeigebracht.
Was Sie uns jetzt gerade geschildert haben, klingt ja nach einem sehr friedlichen Szenario, wenn ich da an den Januar zurückdenke. Da hatten wir hier auch im Westen tägliche Schlagzeilen aus Teheran und dem Iran über die Eskalation zwischen Teheran und Washington in der Folge der Ermordung des iranischen Generals Soleimani durch die USA und dem dann folgenden Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine durch Iran. Das heißt, die Schlagzeilen bei uns sind mittlerweile weniger geworden, der Aufruhr bei Ihnen im Iran auch?
Es ist tatsächlich verhältnismäßig ruhig. Wir hatten vor ein paar Tagen mal wieder eine Art, ja, eine Veranstaltung, eine kleinere Demonstration an einer Universität hier in Teheran. Da ging es aber um eine Frauenrechtsaktivistin, die festgenommen wurde. Im Januar war deutlich mehr los. Da hatten wir eben diese Demonstrationen ein paar wenige Tage lang mit ein paar hundert, möglicherweise auch ein paar tausend Teilnehmern. Das waren vor allem Intellektuelle. Und das sieht so ein bisschen so aus, als würden die immer bis zu einem bestimmten Punkt gehen. Also im November war es ja so, da hatten wir diese sehr blutigen Demonstrationen. Das waren vor allem Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen, da gab es ja die Benzinpreiserhöhung, auf die Straßen gegangen sind. Da waren viele Menschen drunter, die ja, man muss sagen, fast nichts mehr zu verlieren hatten. Bei den Demonstrationen jetzt durchaus, das sind schon welche, die was zu verlieren haben. Das sind Intellektuelle, das sind Leute aus der Mittelschicht und offensichtlich überschreiten die im Moment eine bestimmte Grenze nicht. Wir haben im Moment Boykottaufrufe bei den Wahlen. Also da gibt es nochmal eine Bewegung, beispielsweise 12 Frauen haben aus dem Gefängnis heraus, also die sind inhaftiert, dazu aufgerufen, die Wahl zu boykottieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass es eine große Bewegung gibt, sondern mehrere kleine, auch viele Leute, die das jetzt in sozialen Medien posten und sagen, boykottiert diese Wahl, das gibt es schon. Aber es ist schlicht und einfach gefährlich, im Iran auf die Straßen zu gehen. Und deswegen überlegen sich viele das sehr genau und andere haben schlicht und einfach im Moment auch nicht die Kraft dazu.
Sie erwähnten es, vor allem nach Teheran gereist, weil morgen in Iran Parlamentswahlen stattfinden. Und das, was Sie gerade geschildert haben, ist auch der Grund dafür, dass kein so rechtes Wahlfieber aufkommen will. Das heißt, keine Plakate, keine Wahlveranstaltungen auf den Straßen. Die Leute bleiben lieber zu Hause.
Also inzwischen gibt es tatsächlich Plakate, es gibt auch Flyer, aber man kann das jetzt nicht mit Deutschland vergleichen. Also da gibt es jetzt nicht an jeder Ecke einen Stand, wo man eben Gummibärchen bekommt und irgendwelche Wahlsprüche aus dem Lautsprecher kommen. Beispielsweise in Moscheen gibt es Wahlveranstaltungen, wo Kandidaten kommen und für ihre Politik werben. Aber man muss eben auch wissen, es ist ja nicht so, dass wir im Iran Parteien haben und man weiß, also wenn man jetzt den von den Grünen wählt, dann bekommt man das und wenn man den von der SPD wählt, dann bekommt man das. So kann man das im Iran nicht sehen, sondern es gibt Listen mit Kandidaten und jeder steht sozusagen für sich. Also es ist beispielsweise auf dem Land so, dass die Menschen einen Verwandten wählen oder einen, den sie kennen, einer, der ihnen was gegeben hat. Manchmal wird einfach irgendwie eine Veranstaltung organisiert, wo die Menschen dann was umsonst zu essen bekommen und dann wird eben der gewählt. Und in Teheran ist es tatsächlich so, klar, da kennt man nicht mehr jeden. Da ist es auch schwierig, diese Informationen über die Einzelnen zu bekommen und zu behalten. Da guckt man halt einfach mal und die große Unterscheidung ist einfach zwischen konservativ und Reformern und wir wissen ja, da sind eine zu der Wahl teilweise gar nicht zugelassen worden. Wir haben also Wahlbezirke, wo nur Konservative auf dem Stimmzettel stehen.
Wenn man dem Feature von Ihnen und Ihrer Kollegin gleich zuhört, dann scheint es die Hauptsorge des iranischen Regimes zu sein, dass sie nicht genug Leute an die Urnen kriegen. Besteht die Gefahr?
Also wir haben so bei den Wahlen bisher eine Wahlbeteiligung von rund 60% gehabt. Ich habe neulich einem konservativen Kandidaten auf einer Pressekonferenz zugehört, der sagte, ja, so 50%, alles darunter würde zeigen, dass das Vertrauen sehr angeschlagen ist. Er hat aber nicht verraten, welche Konsequenzen er dann ziehen würde, wenn es weniger ist. Es gibt tatsächlich Umfragen, allerdings da muss man auch sagen, dass diese Umfragen sehr mit Vorsicht zu genießen sind und demnach würden angeblich nur 24% zur Wahl gehen. Das wäre natürlich ein fatales Ergebnis. Es gibt Menschen, die sagen, ich gehe zur Wahl nicht, weil ich wählen möchte, sondern weil ich Angst vor den Konsequenzen habe. Ich werde dann einen leeren Stimmzettel abgeben.
Vielen Dank an Karin Senz in Teheran. Iran ist im 41. Jahr nach der Islamischen Revolution in einer schwierigen Lage. Harte US-Sanktionen, Korruption und teure Auslandseinsätze haben der Wirtschaft schweren Schaden zugefügt. Die Mittelschicht erodiert, einfache Arbeiter und Angestellte kämpfen ums finanzielle Überleben. Die Proteste vom vergangenen November mit vielen Toten und die Ereignisse vom Januar haben dafür gesorgt, dass der Rückhalt der Führung in Teheran in der Bevölkerung auf wackeligem Fundament steht. Unter diesen Vorzeichen finden morgen Parlamentswahlen statt. Karin Senz meldet sich noch einmal mit Eindrücken aus Iran, einem Land ohne Wahl.
Willkommen im Teheraner Hostel. Ihr seid eingeladen.
So wirbt Navid auf der Homepage für seine Herberge mitten in der iranischen Hauptstadt. 2016 hat er eröffnet, ein paar Monate nachdem der Atomdeal abgeschlossen war und es im Land aufwärts gehen sollte. Navid hatte sich damit einen Traum erfüllt.
Es geht nicht nur ums Geld, klar, das ist wichtig, aber es geht auch darum, dass uns etwas gefehlt hat,
Wir waren sehr isoliert, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell und politisch. Und dann zu erleben, dass sich da im Iran etwas Neues entwickelt, das war einfach toll.
Ausländische Touristen und Iraner kamen miteinander in Kontakt. Im Hostel ist die Stimmung familiär. Die Mitarbeiter, die oft genauso jung sind wie die Gäste, geben gerne Tipps. Navid führt durchs Haus. Im Hintergrund hört man eine Dusche. Es sind Gäste da. 3 oder 4, erzählt der junge Iraner freundlich.
Nach den Protesten im November war es nicht ganz so schlimm. Damals waren wir zu einem Drittel belegt. Aber jetzt, nachdem das mit dem Flugzeug und so weiter passiert ist, da kam erst mal gar niemand mehr.
Im November hatte die iranische Führung Demonstrationen gegen höhere Benzinpreise blutig niedergeschlagen. Anfang Januar schoss das Militär eine Passagiermaschine mit vielen Iranern an Bord über Teheran ab, wohl aus Versehen. Wenige Stunden zuvor hatte es den Vergeltungsschlag gegen die USA im Irak gegeben, weil die den iranischen General Qasem Soleimani getötet hatten. Die Lage war extrem angespannt.
There are some situations that seems like we as people don't have any influence on.
Es gibt Situationen, da haben wir den Eindruck, wir können nichts ändern. Alle Möglichkeiten werden einem weggenommen. Das bezieht sich jetzt nicht nur aufs Ausland, sondern auch auf hier. Und das lässt einen daran zweifeln, dass man überhaupt etwas bewegen kann.
Navid hat in den USA in Kalifornien studiert. Er kam vor 3,5 Jahren zurück. Jetzt sitzt er auf dem Innenhof seines Hostels an einer Feuerstelle. Ob er überlegt, wieder zu gehen, darüber will er nicht reden. Er sei privilegiert, dass er überhaupt die Möglichkeit hat, meint er. Andere würden viel mehr Druck schon seit Jahren aushalten. Allerdings, was die Zukunft hier angeht, da ist er nicht wirklich optimistisch.
Deswegen fällt es mir gerade echt schwer, so leidenschaftlich zu sein wie am Anfang, zu motivieren mit Sprüchen wie, hey Leute, wir sehen uns im Iran, ihr gebt den Leuten hier Kraft.
Ali könnte diese Kraft gut gebrauchen. Auch er lebt in Teheran, ist Ende 20 und hat psychische Probleme, wirkt sehr niedergeschlagen. Dabei spielt der Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine im Januar eine große Rolle. Immer wieder muss er an die 176 Todesopfer denken. Darunter waren viele Iraner, die im Ausland lebten.
Ich wollte auch auswandern. Letztes Jahr hatte ich mich beworben, wurde aber abgelehnt. Jetzt beschäftigt mich der Gedanke, dass ich auch unter den Opfern hätte sein können, wenn mein Antrag durchgegangen wäre. Denn im Januar kommen viele, die im Ausland leben, heim.
3 Tage lang hatte die iranische Führung behauptet, das Flugzeug habe technische Probleme gehabt und sei deshalb abgestürzt. Schließlich gab sie zu, es wurde abgeschossen, weil man es für ein feindliches Objekt gehalten hatte. Viele Iraner fühlten sich belogen. Aus der Trauer um die Opfer wurde Wut. Ali war damals, wie viele andere, zu einer der Teheraner Unis gegangen, um Kerzen für die Opfer anzuzünden. Aus den Trauerkundgebungen entwickelten sich Demonstrationen, die sich überraschend offen auch gegen den obersten Führer Ayatollah Khamenei richteten. Tod dem Diktator, Tod den Lügnern, riefen die Menschen. Es waren ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend. Ob Ali darunter war? Er sagt, er hält nicht viel von den Protesten, aber es gäbe auch keinen anderen Weg. Vielleicht fehlt ihm einfach die Kraft zu demonstrieren. Es geht ihm nicht gut, erzählt er. Immer wieder würden ihm die Tränen kommen. Einfach so.
Ich bin aber auch plötzlich gereizt, ohne einen Grund, und nervös. Immer wieder nervös. Und dann habe ich nicht mehr gut geschlafen. Ich wollte morgens nicht mehr zur Arbeit, wollte nur noch schlafen.
Er holte sich einen Termin beim Psychiater. Durch den politischen und wirtschaftlichen Druck, die Angst vor einem Krieg und die Hoffnungslosigkeit nehmen Depressionen zu, heißt es aus Fachkreisen. Aber Psychopharmaka sind wegen der US-Sanktionen Mangelware. Ali ist Bauingenieur. Er hatte davon geträumt, dass er Karriere macht, die Sanktionen irgendwann aufgehoben werden und sich die Beziehungen zum Westen verbessern.
Früher bin ich zur Wahl gegangen. Immer. Aber diesmal nicht. Denn das bringt nichts. In den letzten Jahren hat das Parlament nichts von dem erfüllt, was mir wichtig war.
Das ist Alis Weg des Protests. Tarlan Lutfizadeh wählte einen anderen. Die 35-Jährige ist Künstlerin und wollte ihre Werke bei einer Skulpturenbiennale in Teheran ausstellen. Aber nach dem Abschuss der Passagiermaschine entschied sie sich zu einem Boykott zusammen mit anderen Künstlern.
Nein, ich persönlich nicht. Ich habe das zum ersten Mal gemacht, denn normalerweise überlege ich vorher sehr genau, wo ich da mitmache. Aber das ging um eine soziale Aktion, bei der ich mitmachen wollte.
Ähnliche Konsequenzen hatten auch Regisseure und Schauspieler für ein international bekanntes Filmfestival in Teheran angekündigt. Das ging weltweit durch die Presse. Aber sie bekamen, wie auch Tarlan und ihre Kollegen, Druck. Sie beugte sich nicht. Die junge Frau sitzt entspannt in einem Teheraner Café und trinkt Latte Macchiato. Ihr Kopftuch ist, wie bei vielen modernen Iranerinnen, fast ganz nach hinten gerutscht. Wenn es ihr mal schlecht geht, erzählt sie, dann arbeite sie, das hilft. Vor allem Gedanken an ihre Zukunft scheinen sie runterzuziehen.
Ich habe keine Ahnung, wie das alles wird. Wir leben alle für den Moment, ohne zu wissen, was uns morgen erwartet. Wir leben wie im Nebel und können die Zukunft nicht sehen.
Deutlich kritischer ist das junge Paar Sahand und Neda. Die beiden Zeitungsjournalisten heißen eigentlich anders, wollen ihre wirklichen Namen aber nicht nennen. Neda erzählt vom Tag, als das Regime eingestand, die ukrainische Passagiermaschine abgeschossen zu haben.
Als wir in die Redaktion kamen, da hat jeder geweint, weil er einfach geschockt war und man den angerichteten Schaden erkannt hat. Innerhalb von wenigen Monaten hat man unsere verwundete Seele wieder getroffen. Das macht es sprachlos. Das war wirklich hart, vor allem für die, die für die Medien arbeiten.
Die beiden sind Anfang 30 und haben keine Kinder, sind schick gekleidet. Sie bezeichnen sich als Medienaktivisten, haben immer noch Hoffnung und Kraft zu kämpfen, aber Nedor fürchtet,
dass die Kritiker des Staates gleichgültig werden und sich nur noch auf den Alltag konzentrieren. Andere sind schon weg oder gehen. Es werden noch viele gehen.
Sie wollen erstmal bleiben. Nach Feierabend sitzt das Paar in einem vollen Café im Zentrum von Teheran. Die aktuellen Geschehnisse hätten vor allem den kommenden Parlamentswahlen geschadet, meint Sahand. Er und seine Frau haben kein Interesse, ihre Stimme abzugeben. Und da seien sie nicht alleine.
Viele haben sich entschieden, nicht zu wählen, weil sie schon bei früheren Wahlen enttäuscht wurden. Das bringt alles nichts.
Im Schnitt lag die Wahlbeteiligung im Iran in den letzten Jahren bei rund 60%. Einer der konservativen Kandidaten sagte jetzt, man brauche mindestens 50%. Alles darunter würde zeigen, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik angeschlagen sei.
Ich habe den Eindruck, dass sich die Menschen über den Plan der Regierung bewusst sind. Die will sie an die Wahlurne bringen. Aber danach kümmert sie sich wieder nicht um die Probleme. Darum wollen sie bei diesem Spiel nicht mehr mitmachen.
Ein Volk, das nicht mehr mitmacht. Über die anstehende Parlamentswahl in Iran berichtete Karin Sens für die Weltzeit. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.